Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Thomas Weinberger. Thomas ist Gründer der Agentur Webwings und beschäftigt sich dort mit seinem Freelancer-Team unter anderem mit der Lead-Generierung über Paid Ads. Das war auch eines unserer Themen hier in der Folge. Wir haben uns darüber unterhalten, inwiefern die Schaltung von Paid Ads für Freelancer Sinn macht, was da so die Herausforderungen vielleicht sind, gerade was das Budget angeht und in welchem Rahmen das für uns als Freelancer Sinn machen kann. Außerdem haben wir uns über die Zusammenarbeit mit Kunden unterhalten, was so Kommunikation angeht, was auch vielleicht so Fallstricke sind in der Zusammenarbeit und allgemein seinen Werdegang als Freelancer zur Agentur mit verschiedenen Freelancern. Er gibt da auch Einblicke, wie das eigentlich ist, wenn man mit Freelancern statt jetzt mit Angestellten zusammenarbeitet. Und was so die Vorteile sind. Unter anderem hat er zum Beispiel genannt, dass er natürlich die Verantwortung ganz anders hat für sein Freelancer-Team, als wenn er jetzt Angestellte im Team hätte und dass vor allem so Projektakquise deutlich einfacher dadurch ist, weil er sich eben immer das A-Team aus Freelancern zusammenstellen kann, wenn ein Kunde eine Anforderung stellt. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Thomas.
Hallo Yannick, freut mich total, hier zu sein.
Schön, dass du hier bist, Thomas. Du hast mir geschrieben, du hörst schon seit Folge, was mit 90 war es?
90, genau, ja.
90. So, das freut mich total. Umso cooler, dass du jetzt selber gesagt hast, ich will was zum Format beitragen und meine Story hier erzählen. Du hast mir vorab auch schon geschrieben, was du so grob erzählen wirst und das fand ich sehr interessant. Wir wollten ursprünglich eigentlich heute so ein bisschen mehr diesen Service-Ansatz fahren, also über Ads für Freelancer sprechen. Das werden wir im Verlauf der Folge auch noch machen. Aber ich hatte gedacht, eigentlich ist deine Story zu interessant, um die jetzt so nicht zu erzählen. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal so ein bisschen, holen wir noch ein bisschen mehr aus vorher sozusagen und sprechen erstmal über deinen Werdegang. Da würde mich erstmal interessieren, wie du eigentlich Freelancer geworden bist.
Ja, sehr gerne. Also ich habe eine sehr lange Inhouse-Vergangenheit bei mir und das ausschließlich im B2B-Bereich. Mhm. Habe seit 2010 Paid Ads und SEO für lokale Maschinenbauer gemacht mit mehreren Stationen. Und das war so richtig diese Goldgräberstimmung, sage ich, diese Boomzeit. Echt? Was du da angegriffen hast im Online-Marketing, hat gut funktioniert, wenn du's sauber gemacht hast. Und also da ist die Firma, bei der ich war, auf das Vierfache vom Mitarbeiterstand gewachsen. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Also natürlich war stressig, aber war schön, weil du hast immer die Ergebnisse gesehen. Hab dann dort ein Team aufbauen dürfen, über 7 Jahre. Und was mich da zum Freelancen dann gebracht hat, je mehr die Firma wächst, je mehr das Unternehmen wächst, je mehr, dass du dann im Management tätig bist, desto weniger bist du bei den Hands-on-Themen. Mhm. Und ich habe gemerkt, für mich, das fehlt mir richtig. Also Analysen, Ads gestalten, Kreativprozess, Kampagnenoptimierung, Content optimieren für die Website, das macht mir total Spaß bis heute. Mhm. Und wenn du ein Team leitest, sitzt du eigentlich 2/3 der Zeit in Meetings, kümmerst dich um Strategieplanung, Teammotivation, und sehr viel interne Politik, das gehört einfach dazu. Mhm. Und mir hat das gefehlt und habe dann gesagt, irgendwie möchte ich wieder zurück zur Arbeit selbst, ich nenne es jetzt mal Handwerk.
Und die Hände wieder schmutzig machen selber. So.
Ja, genau. Aber es ist auch so ein Disconnect eigentlich. Also die Aufgaben aller Teammitglieder werden immer komplexer. Das heißt, irgendwann verlierst du den Kontakt zu dem, was dein Team wirklich macht. Du kannst es nur mal ganz schwer beurteilen. Und klar, da ist ein Vertrauensverhältnis da, du verlässt dich auf die Leute, aber ich möchte ja auch verstehen können, klappt das wirklich? Sind die Reports wasserdicht und so weiter? Das hat mir einfach gefehlt, ja.
Und davon hast du dann einen Schritt gewagt oder hast gesagt, du möchtest
nee.
Jetzt. Das klang schon so ab, also
aufgeschlossen. Ja, klang so mega motiviert. Also von meinem persönlichen Umfeld gibt es keine Selbstständigen, also Family, Freunde, ganz wenig. Und es war ein großer Schritt für mich zu sagen, vom Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit, den habe ich mir sicher über 2-3 Jahre überlegt. Mhm. Und da nochmal ein großes Danke zurück an dich. Da war der Freelancer Podcast eine große Hilfe, eine super Begleitung, um zu sehen, hey, das klappt bei vielen Leuten in den verschiedensten Bereichen. Und der Auslöser war dann, es gab einen Managementwechsel damals im Unternehmen und plötzlich war der Arbeitsstil anders. Es gab sehr viel Micromanagement bei uns. Mhm. Aber das Management wusste jetzt nicht genau, was wir da tun. Und da gab es einen Stimmungsumschwung und das war dann wirklich der Anlass für mich, dass ich sage, okay, eine gewisse Angst ist da, eine Vorsicht, den Schritt zu machen, aber das ist jetzt wirklich der letzte Tritt in den Hintern, den ich brauche. Und dann habe ich es einfach versucht. Gab dann zum Glück noch eine Übergangszeit, wo ich Teilzeit arbeiten konnte, also da ein Einkommen hatte, ein sicheres und schon die Fühler ausstrecken konnte, alles vorbereiten für die Selbstständigkeit. Und das erste Jahr war phänomenal. Also ich hatte richtig Glück, das lief so gut. Die Story übers eigene Netzwerk, viele Aufträge bekommen, aber auch schon über Weiterempfehlungen. Das hätte ich nie erwartet und bin happy mit der Entscheidung bis heute.
In welchem Jahr war das, dass wir nochmal so ein bisschen die Timeline haben?
Ja, 2020 war die Gründung. Mhm. Das war dann April 2020 und dann das erste Jahr und seitdem als Freelancer tätig und jetzt mit Agentur. Und das klappt.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass, ich sag mal, Arbeitgeber oder du sagtest, es war irgendwo in der Führungsebene oder so, die ihren Angestellten, sage ich mal, oder die das nicht priorisieren, dass da alle happy sind, immer so der beste Treiber eigentlich für Selbstständigkeit sind. Also das hört man immer wieder, dass das so ein bisschen der Auslöser ist oder bei dir ist es dann vielleicht so der letzte Tritt, sage ich mal. Ne?
Also ich denke...
Oder habe ich das gerade missverstanden, dass es jetzt nicht der Arbeitgeber war, sondern es eher so...
es war ein Mix, wenn du dir denkst, du überlegst schon länger diesen Schritt zu machen, dann braucht es eigentlich nur noch einen kleinen Schubs. Also dann könnte jedes x-beliebige Ereignis dieser letzte Schubs sein.
Und die Obstschale aus der Küche ist plötzlich raus, der Benefit und dann ist vorbei.
Ich wollte da gar nicht Kritik üben. Es war ja so, dass du brauchst immer Leute, mit denen du kannst. Jeder hat einen eigenen Stil. Und wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die einfach ganz anders arbeiten als du, wird es schwierig, gibt es mehr Reibung in beide Richtungen. Mhm. Und dann war es, glaube ich, ein guter Schritt, einfach in die Selbstständigkeit zu gehen.
Ja. Hast du in der Zeit denn schon so Vorbereitungen dafür getroffen? Also, dass du sozusagen nicht nur darüber nachgedacht hast, sondern auch schon überlegt hast, okay, Rücklagen, Bildung bis dahin, so ein bisschen, dass du dich schon vorbereitet hast, dass es nicht so ein Schritt ins Ungewisse ist in dem Moment?
Ja, ich bin ein absoluter Prepper. Das heißt, die Entscheidung wirklich über 2-3 Jahre hat sie gebraucht, sehr viel vorbereitet. Also was gibt's für Förderungen? Mhm. Was brauchst du alles für die Gründung? Was ist das Minimum an Marketing, das du haben musst, damit Kunden reinkommen, damit Anfragen reinkommen?
Ja.
Viel in der Freizeit gearbeitet und dann diese 6 Monate Übergangszeit genutzt, wo ich noch Teilzeit gearbeitet habe, da vieles aufzubauen. Das heißt, am Ende konnte ich schon gut starten. Ich habe nie von null weg gestartet.
Also sowas wie Rücklagen hast du auch dann, wenn du sagst, bist du Prepper, hast du alles schon gemacht.
Ja, war da, so. Genau, ohne Rücklagen. Also das liegt aber an mir. Es gibt viele, die sind da mutig, die springen da rein und die nehmen einfach viel Power und Energie mit, die lösen so. Ich bin eher jemand auf der vorsichtigen Seite, gute Vorbereitung und Plan B und C haben.
Ja, ich bin da ähnlich. Also ich kenne das absolut, dass man sich vorher dann lieber nochmal den x-ten Podcast oder den x-ten Artikel dazu durchliest, nochmal da eine Liste, das nochmal, diese Eventualität nochmal absichern. Am Ende des Tages merkt man aber auch, finde ich, schnell, wenn man es dann gemacht hat, vieles davon auf vieles kann man sich nicht unbedingt vorbereiten, weil du kannst es nicht absehen, dass das und das im ersten Monat auf dich zukommt oder so.
Ja.
Aber es hilft dann doch schon, es gibt so eine Sicherheit. Und ich glaube, gerade in den ersten Monaten, neben so wichtigen Sachen wie Rücklagenbildung, die ich jetzt gar nicht als optional darstellen würde, sondern schon sagen würde, geh da möglichst, das wäre so ein Minimum. Also sonst ist es halt einfach, es sei denn, du bist jetzt Student und hast jetzt gerade ganz niedrig gelaufene Kosten, dann ist es nicht so schlimm, ne?
Ja. Ich habe Familie, das heißt, da ist eine gewisse Verantwortung da und da brauche ich ein Sicherheitskissen. Wenn du jung bist, kannst du es dir leisten und du sagst, du verbuchst das einfach als Ausbildung. Und das fand ich auch total schön beim Einstieg, dein Horizont vom Angestelltenverhältnis zum Freelancen oder Selbstständigkeit, der wächst enorm. Also was du da lernst, auch wenn es finanziell jetzt nicht so gut gelaufen wäre, ich bin total happy mit dem, was ich dazugelernt habe. Du vergrößerst dein Netzwerk und. Und das ist ja auch eine Art von Kapital und das bringt dich auch weiter. Selbst wenn du sagst, okay, ich teste das jetzt 2-3 Jahre, aus Grund X und Y nicht zu mir gepasst, war nicht so happy damit, aber du nimmst total viel mit. Das ist, ich denke, das ist nie umsonst.
Also, nee, ich finde auch, dass Arbeitgeber Freelancer so mit Kusshand eigentlich nehmen müssten, wenn die sozusagen sagen, ich gehe jetzt zurück in die ins Angestelltenverhältnis.
Denke ich auch.
Das ist wie eine Fortbildung gewesen, diese Zeit. Ja. Du lernst eine ganz andere Perspektive einzunehmen. Ne? Du verstehst plötzlich auch die administrativen Prozesse und dieses Ganze darüber nochmal viel besser.
Ja, es geht um das unternehmerische Denken. Also kommt das Geld her? Was sind meine Ausgaben? Was sind die größten Hebel? Und wenn du das mitbringst, wenn du wieder zurückgehen solltest ins Angestelltenverhältnis, bist du wirklich ziemlich gewachsen daran.
Und insbesondere in Agenturen, ne?
Also, ja, nicht nur, überall, würde ich überall sagen. Wenn du ein Teamlead bist oder Vorgesetzter, du willst ja Leute, die einzahlen auf deine Ziele und wenn die das unternehmerische Denken haben, dann machen die nur mehr die Maßnahmen oder Projekte gezielt, wo sie wissen, das bringt das Unternehmen auch weiter. Ja. Das hilft schon sehr.
Absolut. Ich meine, dein Background ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn du jetzt dieses ganze Thema Kundenakquise angehst, weil das ist ja im Prinzip schon Teil oder ein wichtiger Bestandteil deines Jobs, Kunden zu gewinnen oder zumindest sich zu überlegen, wie man die strategisch gewinnen kann.
Ja, das ist total die super Synergie. Ich kann unser eigenes Marketing machen und das für die Kunden, das ist schon eine Luxussituation, ja.
Ich glaube, das ist so ein Aspekt, den du da wirklich als Vorteil hast, weil normalerweise als Freelancer gehst du mit deinem Kerngeschäft, das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Schreiben ist und hast dann plötzlich das Problem, dass du Dinge, die du überhaupt nicht gelernt hast, von denen du gar keine Ahnung hast, wie Kundengewinn machen musst. Wie war das denn bei dir? Wie bist du das denn, also als Profi der Kundengewinnung, wie bist du das angegangen bei dir?
Naja, ich hatte ja quasi die Schablone, das Template noch aus dem Angestelltenverhältnis, wo ich sage, die Kanäle gibt es, die kann ich bespielen. Da weiß ich brauche ungefähr für Kanal A das Budget, für Kanal B dieses Budget, welche Contents benötige ich dafür. Das heißt, der Plan war vom Tag Null an schon da. Ich musste einfach umsetzen und die Budgets zuweisen und dann lernen, was klappt und was nicht. Das heißt, da hatte ich schon einen großen Bonus, das hilft immer. Ich denke mir, ein Thema ist so, wenn du Freelancer bist und du benötigst noch externe Unterstützung, sei das eine Mini-Agentur oder ein Ads-Freelancer, um deine Werbung, dein Marketing machen zu lassen, dann zahlst du ja nicht nur das Ads-Budget, du zahlst auch den Freelancer oder die Agentur. Mhm. Das heißt, das Risiko ist enorm hoch. Ich zahle unter Anführungszeichen nur das Budget und habe es dadurch wirklich einfach gehabt, ja.
Ja, dass sich das amortisiert, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hürde. Also die Ads müssen schon sehr, sehr gut sein, damit sie den, der sie schaltet, finanzieren und sozusagen das Budget. Diese Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht, wenn ich mich damit beschäftigt habe oder das für meine Projekte einsetzen wollte, also sei es jetzt Facebook-Ads, Google-Ads, dass wenn man sich dafür jemand holt, dass man natürlich dann echt schauen muss, dass das da sehr, sehr effektiv greift, sonst dauert es, bis es amortisiert. Aber kannst du ein bisschen erzählen, konkreter, wie das bei dir, also was deine Strategien waren, die dann zur Kundengewinnung, hast du Ads geschaltet für dich oder?
Relativ schnell und das war auch ein Fehler, werde ich dann gleich zugeben. Mein Schwerpunkt ist Google Ads, LinkedIn Ads und Google Ads ist super zum Starten. Du kriegst dadurch User, die schon Bedarf haben oder aktiv nach einem Produkt, nach einem Service suchen. Ja. Das heißt, du sparst dir das ganze Vorgelagerte, um Leute mal aufmerksam zu machen. Das könnte interessant sein für dich, sondern die Leute suchen gerade verschiedene Anbieter. Und das war der erste Ansatz, Google Ads zu machen und so schnell wie möglich eine gute Website aufzubauen. Das ist ja auch, habe ich gesehen, bei vielen Freelancer-Kolleginnen eine große Hürde, weil da fließt viel Zeit rein. Also für die Website habe ich ein ganzes Jahr reingesteckt in der Vorarbeit. Das war schon die Vorbereitungsphase. Weil Ads-Branche ist sehr umkämpft, gibt es sehr viele Agenturen und natürlich auch viele Freelancer. Wenn die Website nicht überzeugt, dann Wenn ich nur ein halbes Jahr investiert hätte, wäre das halbe Jahr umsonst gewesen. Ein Jahr hat es schon gebraucht, um die ganzen Contents aufzuziehen. Und dann eben Google Ads draufgeschaltet und gehofft, jawohl, jetzt kommen die Kunden, jetzt kaufe ich den Traffic ein, jetzt kann ich groß skalieren. Und dann kam eben die Ernüchterung aus zwei Gründen. Alle Agenturen schalten Ads. Jeder weiß, klar, kann ich mir Traffic einkaufen. Und du hast halt als Agentur für Ads oft Klickpreise von 10 bis 20 Euro für einen Klick.
Jetzt konkurrierst ja auch mit den Profis leider, ne?
Ja, das genau. Sind ja alles Leute, die können das alle, die machen das gut. Ja. Und genau, das treibt die Preise in die Höhe. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du brauchst vielleicht 100 Klicks für eine Anfrage, 100 mal 15 Euro bist du auf 1500 und dann hast du auch noch, die kriegst du ja nicht sofort, die Anfrage, da ist der Vertriebsprozess da. Ja. Und da kommt einiges zusammen. Also das war die erste Ernüchterung. Und die zweite war dann, jeder Freelancer startet mal blank ohne Testimonials, ohne Bestandskunden zu einem gewissen Grad. Und wenn du als Kunde eine Agentur suchst oder einen Ads-Berater, dann ist das große Risiko, dass du da an eine Niete kommst oder an jemanden, der nicht seriös genug arbeitet. Und damit du diese Angst überwindest oder damit das Risiko möglichst klein ist aus Kundensicht, brauchst du gute Fallstudien und Testimonials. Das heißt, der Traffic ist gekommen bei mir, die Website war gut, wir hatten auch organischen Traffic ganz gut durch die viele Vorbereitung, aber was gefehlt waren noch die Erfolgsstories, damit die Leute sehen, okay, das ist ein seriöser Anbieter, das ist nicht nur viel Blabla und Versprechen, sondern da ist wirklich Erfahrung dahinter, ja. Mhm.
Wie hast du das gelöst? Also das ist absolut ein Problem, das höre ich immer wieder aus verschiedensten Bereichen, dass man Portfolios dann natürlich gefordert sind. Also das ist niemand interessiert jetzt so sehr den Werdegang und vor allem auch, also klar ist es interessant, wo du schon mal gearbeitet hast, aber interessanter für Auftraggeber ist eigentlich immer, was hast du schon für Projekte gemacht? Wie ist deine Erfahrung im Freelancing? Und die ist natürlich dann nicht da, hast du dieses Henne-Ei-Problem. Wie bist du das angegangen?
Genau, also der Klassiker ist einfach arbeiten und die Kunden alle, den Kunden vor allem deinen ersten, einen Spitzenservice bieten, die extra Meile gehen, auch wenn du dafür weniger verdienst zum Teil. Hauptsache, du hast mal dieses Grundset an mindestens 6 Referenzen. Also 6 ist eine gute Zahl, damit du verschiedene Branchen abdeckst. 3 ist ein bisschen mickrig, ab 6 sieht's gut aus auf der Website, je mehr, desto besser.
Aber an die musst du ja auch erstmal ohne kommen. Ne? Also sprich, du brauchst 6 Leute, die dir die Chance geben, ohne dass sie die 6 Leute sehen, die du schon, ne?
Ja. Die holst du dir aus dem Netzwerk normalerweise. Also war bei mir nicht anders. Netzwerk ist die stärkste Zielgruppe zum Start, Bekannte. Und wenn du den Prozess beschleunigen willst, dann bietest du unter deinem Wert an, also zu niedrigen. Mhm. Oder machst vielleicht sogar Sachen gratis umsonst, nur um mal die Referenz zu bekommen.
Hast du das gemacht?
Gratis nicht, nee. Aber die Extraleistung schon. Also wirklich sehr bemüht, immer erreichbar, die extra Meile gehen, immer mehr Contents liefert, mehr Ads-Kampagnen getestet, als eigentlich vereinbart waren. Und es ist ein schönes Gefühl, auch wenn du im Endeffekt ein bisschen draufzahlst dafür, es ist dein eigenes Geld. Wenn die Leute
gerade dann im ersten Jahr und so, es lohnt sich das total.
Ja, genau. Die Leute sind happy und die empfehlen dich auch weiter. Das hilft. Und die kannst du dann bitten, dass sie dir eine Google-Referenz schreiben, also für Google Maps, auf den ganzen Bewertungsplattformen. Proven Expert fällt mir da zum Beispiel ein. LinkedIn hat selber eine eigene Bewertungsrubrik. Ja. Und das hilft schon mega. Also das gleich vielleicht ein Gold Nugget hier für alle Freelancer, pflegt euer Google My Business Profil.
Okay.
Das ist ein Zeitaufwand, das schafft jeder, es ist sehr einfach zu machen, dauert circa eine Stunde, vielleicht 2, wenn ihr noch Fotos dazu macht. Zeigt unbedingt euer Gesicht her, weil ihr seid One-Woman- oder One-Man-Show und die Leute wollen euch sehen und sehen, ob ihr sympathisch seid. Und das war bis heute das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller Werbemaßnahmen, dieses Google My Business Profil anzulegen. Dann dort Bewertungen zu kommen und das bleibt ja, sage ich mal, für Jahre. Das wird nicht gelöscht von Google, wenn du das seriös machst. Profitierst du immer wieder davon. Und es gibt immer wieder Leute, die suchen dann über Google Maps oder waren auf der Website und wollen sich eben den Vertrauensbeweis holen und sehen sich dann dein Google-Profil an. Also das hat sich absolut ausgezahlt.
Und ja, also so Bewertungen auf solchen unabhängigen Seiten sind natürlich nochmal anders zu gewichten als die Sachen, die du halt auf deiner eigenen Website als Zitate präsentierst, weil das sind logischerweise von dir kuratierte Inhalte, da wird schon nichts stehen, was irgendwie sagt.
Die glaubt keiner mehr.
Also Finger weg und sonst was.
Da gibt's auch einen Trick. Viele nutzen so Testimonials oder Case Studies, die sind voller Lob für dich als Anbieter. Und das glaubt einfach keiner. Wenn man da weggeht von dem und sagt, ich mache das auf den Kunden, also die Referenz von dem oder der das Statement ist, dann erklär doch bitte viel eher, was hatte die Person für ein Problem? Was war die Ausgangslage? Und wenn ich da als neuer Interessent auf die Website komme und sehe mich da wieder in diesen Problemen, ist viel mehr gewonnen, als wenn man dann dazu schreibt, war so gut, weil die haben sich so gut bemüht, sie waren so nett, das steht eh überall. Das interessiert die Leute nicht mehr. Also da kann man noch was rausholen.
Das knüpft gut an diesen Gedanken an, dass man auch seine Website und sein Angebot eher so kundenzentriert ausrichtet in der Kommunikation, dass man nicht sagt, ich schalte Ads und gut performende Ads zum Beispiel irgendwie jetzt mit einem guten Klickpreis oder sonst was, sondern zu sagen, ich verhelfe dir zu mehr Geschäft durch ROI-positive Anzeigen, irgendwie so. Also jetzt das on the fly einen Slogan zu Dings, aber weißt du, dass man das umdreht und wirklich aus Kundenperspektive diese Kommunikation auf der Website macht, das ist schon, glaube ich, echt eine Sache, die viel ändern kann in der Conversion-Optimierung auf der Website.
Ja, du hookst die Leute ja rein, du köderst die sozusagen über die Ads oder über deine Posts und die Website ist dann dafür da, um zu beweisen, dass du es wirklich wert bist, dass du es kannst.
Ich finde es interessant, dass diese Ads-Geschichte, das ist so eine vielschichtige Sache, die ja mit so vielen Bereichen interconnected ist. So, ne? Du hast nicht nur wenn deine Arbeit gemacht ist, fängt sozusagen, oder am besten vorher, fängt die des Webentwicklers, der eine vernünftige Website bauen muss, oder zumindest des Marketers, der da eine Landingpage optimiert, dann musst du am besten auch eine gute SEO-Sache haben. Und dass das alles so funnel-optimiert dann noch ist, dass das am Ende die möglichst wenig Streuverlust sozusagen hast, das ist schon interessant. Das ist für mich immer ein Bereich gewesen, der, das ist immer so ein bisschen so Learning by Doing für mich. Also ich habe da so ein bisschen reingeschaut. Ja. Gar nicht ansatzweise irgendwie das, was ihr jetzt macht auf diesem Niveau, aber finde interessant, dass da so viel auch Mathematik und analytisches Denken hintersteckt. Und der kreative Aspekt, der ist ja auch noch da. Also du musst ja dann auch eine Anzeige machen, halt die Leute anspricht. Das sind ja auch Menschen,
die das sehen, ne? Ja, das Thema ist, Kunden wünschen sich immer einen Quick-Fix. Ich habe jetzt zu wenig Anfragen, ich habe jetzt zu wenig Leads, ich möchte mir eine Agentur einkaufen und in 3 Monaten möchte ich dann Ergebnisse haben. Das ist schwierig, wenn die Website einfach das nicht hermacht, um den Traffic gut dann zu verwandeln, den du dir einkaufst. Also ist bei unseren Kunden genauso. Wenn die nur eine One-Pager-Seite haben, das wird nicht reichen, um Traffic, den du dir einkaufst, also von Personen, von Usern, die dich gar nicht kennen, zu konvertieren. Das wird nicht klappen. Also das ist ein Fehler, der einfach oft passiert. Ich sage dann immer, das ist wie wenn du einen Flyer auf der Straße bekommst für ein Schuhgeschäft, für einen Schuhladen mit voller Sneaker. Und das Ziel ist, dass du einen Sneakerpaar kaufst und du gehst dann in den Laden rein, aber das ist nur eine leere Lagerhalle. Dann wird das nicht reichen, damit du einen Kauf tätigst. Und so funktioniert auch mit der Website. Es tut weh. Also das tut weh in Erstgesprächen, wenn man da so ehrlich ist, aber es soll am Schluss ja funktionieren. Ich möchte keine Kunden haben, die mich buchen und dann kann ich die Ergebnisse nicht liefern. Da ist der Kunde nicht happy, da sind wir nicht happy, das macht keinen Sinn.
Ist deine Kundengewinnung inzwischen noch so, dass du auch Anzeigen schaltest aktiv?
Also, ja, aber viel selektiver. Ja.
Also nischiger sozusagen?
Ja, genau. Also der erste Ansatz war, wir bewerben alle unsere Contents. Wir haben ja viele Ratgeberthemen auf der Website. Zum Beispiel, was kosten LinkedIn-Ads? Was brauchst du als Voraussetzung? Für wen macht das überhaupt Sinn? Für welche Produkte? Und das sind sehr beliebte Themen. Also es wird oft gesucht, sowohl organisch, wird auch über die Ads gut angenommen. Du kriegst aber dann viele Leute, die nicht die Entscheider sind oder die nicht den Schmerz gerade haben, was zu tun, einen aktuellen Bedarf. Und das ist zwar gut, die baust du dir auf, du baust dir eine Bekanntheit auf, aber es ist nicht super rentabel, gerade wenn die Klickpreise so hoch sind. Und wir schalten eigentlich nur mehr auf unsere Leistungsbegriffe jetzt, die Ads, und versuchen da die Kunden so zu bekommen. Das ist viel einträglicher.
Mhm. Und sonst ist es viel Bestandskunden und so Weiterempfehlungen, Netzwerk oder was würdest du sagen, ist so der Top-Akquise-Herkunftsort oder so?
Also wir haben circa 40-50% Bestandskunden von unserer Auslastung, weil wir sehr viele Ads-Kanäle abdecken. Also wir machen B2B, das ist unsere Nische, nur B2B. Erster Kontaktpunkt, erste Leistung sind die Ads-Kampagnen, entweder neu aufsetzen oder bestehende optimieren. Und da arbeiten wir im Regelfall ein Jahr zusammen mit der Option für die Kunden, dass die das Inhouse übernehmen und weitermachen. Aber wir haben auch einen sehr starken SEO-Teil, den bieten wir aber bewusst nicht an. Aber wenn du dann die Landingpages für die Ads machst und dann kommst du drauf, wäre schon gut, wenn ein Ratgeber oder FAQ-Bereich zumindest auf der Website wäre. Das ist wieder gut für die Conversion Rate, kommt wieder mehr, bleibt wieder mehr hängen vom Traffic. Und dann wächst du in das SEO-Thema oder in das Content-Thema rein. Und wir freuen uns, wenn wir Kunden lange betreuen dürfen. Es sind immer Kunden, mit denen wir gut können, die mit uns Spaß haben zu arbeiten. Wenn das Verhältnis da ist, dann sehr gerne, sehr lange. Und die andere Hälfte dann über verschiedenste Marketingkanäle. Da ist ein Teil Ads, da ist sehr viel LinkedIn organisch. Mhm. Das passt für die B2B-Nische sehr gut. Und dass man sich da eben als Experte positioniert. Wir hauen da haufenweise Tipps raus. Wie kann ich meine Ads optimieren? Was sind große Fehler? Was haben wir für Fails? Welche Fails hatten wir in der Vergangenheit? Und da möglichst ehrlich sein und möglichst prägnant Tipps geben, das kommt ganz gut an. Das lesen dann die Leute, die das operativ umsetzen, die Performance-Marketer. Aber wenn die vielleicht mal eine Führungsfunktion haben oder wenn die Bedarf haben an einem Coaching, dann denken sie an uns. Und also das ist dieser Social-Selling-Ansatz, den wir da noch zusätzlich fahren.
Heißt, ihr habt eine sehr hohe Customer-Lifetime-Value, also eure Kunden sind sehr lange bei
genau.
euch.
Genau, ja.
Das ist natürlich für Freelancer ein totaler Segen, wenn man ja. eine gewisse Planungssicherheit erhält. Also ich glaube, alles, was Freelancing ein bisschen das Fragezeichen rausnimmt, macht es freier. Also dann ist dieser Aspekt des Freelancings sozusagen auch prägnanter da. Das ist ja für euch dann wahrscheinlich, oder gerade weil ich ja schon, ich sagte ja schon euch, ne? Also ja. das ist nicht mehr alleine.
Genau, ja.
Das war für dich wahrscheinlich ein Aspekt, dass du jetzt nicht mehr alleine das machst. Ne? Du bist jetzt hast du Angestellte auch oder seid ihr so eine reine Freelancer-Agentur?
Wir sind eine Freelancer-Agentur. Angestellt ist noch in Diskussion. Also das kann sich darauf bald entwickeln. Im Moment sind wir 5 Freelancer mit 5 verschiedenen Spezialgebieten. Mhm. Davon kenne ich auch 2 von früher als ehemalige Arbeitskollegen aus dem Angestelltenverhältnis. Das ist natürlich wieder eine sehr glückliche Fügung.
Voll.
Da kennt man sich gut, hat viele Projekte schon miteinander gemacht.
Mhm.
Und das hat viele Vorteile für uns. Also zum Start hast du nicht den Mega-Invest. Es wird keiner schaffen, sofort jemanden einzustellen. Da ist die Auftragslage noch nicht ausreichend zum Start.
Ja.
Und jeder Freelancer, wenn jeder ein anderes Spezialgebiet hat, nimmt wieder neue Kunden mit und bringt die mit rein. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Spezialistin für Webshops. Wenn die jetzt auch Content-Themen oder Ads-Themen haben, sagt die zu mir, Thomas, ich habe da wen, die möchten jetzt mit Ads mehr skalieren. Die haben alles rausgeholt, was mit dem Webshop geht. Und genauso mache ich das in die andere Richtung. Wenn ich wen habe, der mit Ads reinkommt und dann noch Shop-Themen hat, dann gebe ich ihr das zurück. Und das multipliziert sich in diesem Fünfer-Team sehr gut.
Ich finde es, das nimmt diesen, du hast nicht so hohe Verantwortung, jeder ist ja noch selbstständig für sich, muss noch für sein eigenes Geld sozusagen sorgen, aber es ist so ein bisschen einfach asozialer, wenn man nicht mehr alleine arbeitet und
ja.
Du hast so ein gewisses Sicherheitsnetz, wenn du mal ausfällst, dass du auch diese Arbeitslast, also ich meine, bei euch ist es jetzt noch ein bisschen was anderes, weil die als Agentur wirklich zusammen auftretet, aber auch wenn man einfach nur mit anderen Freelancern zusammenarbeitet, hast du halt immer die Möglichkeit zu sagen, hey, kannst du vielleicht den Kunden für mich übernehmen? Ich bin jetzt hier krankheitsbedingt, was auch immer, gerade nicht in der Lage, das zu betreuen, das Projekt muss aber fertig
genau.
werden oder so. Es ist schon echt viel wert, dass man so ein Sicherheitsnetz aus Kolleginnen und Kollegen hat.
Genau, die kennen alle Ansprechpartner, da ist das Vertrauensverhältnis da und du kannst das schnell auffangen. Das ist aus Kundensicht sicher ein wichtiger Faktor, ja.
Hat sich dein Alltag sehr verändert im Vergleich zu, als du alleine gearbeitet hast? So, gibt's da Dinge, die man da hervorheben kann?
Es ist also vielleicht ist das speziell bei unserer Konstellation, wir sind alle sehr pflegeleicht untereinander.
Sehr gut.
Wenn du mit Freelancern arbeitest, du musst die nicht managen, du musst die nicht motivieren, das sind alles selbstmotivierte Unternehmerinnen, das klappt sehr gut. Das ist super. Ich habe vom Start weg schon mit einzelnen Freelancern über die verschiedensten Plattformen gearbeitet. Ich brauche zum Beispiel immer wieder Texter, die mich bei den Ads-Texten unterstützen. Ich brauche Designer, die Creatives für die Ads liefern, Video-Producer, da habe ich immer wen punktuell angeheuert. Und schön ist es natürlich, wenn du dieselbe Person immer wieder hast, die kennt, die versteht, was willst du, wie willst du es haben. Es fängt beim Dateiformat an, bei den Kommunikationskanälen und so weiter. Also es macht die Arbeit einfacher. Wir wissen genau, was möchte jeder haben. Was sind so die Pläsierchen oder wie klappt es am besten? Und du brauchst keine Onboarding-Phase zwischen den Leuten mehr. Das ist sehr schön.
Ja. Das ist für mich so einer der Aspekte, die sich im Markt gerade, also wäre so mein Gefühl, was sich in unserem Arbeitsmarkt zukünftig ändert. A, dass wir jetzt projektbasierter vielleicht in Zukunft arbeiten, wenn so ein paar Hürden aus dem Weg geräumt sind und es einfacher wird. Das ist nicht mehr so diesen klassischen, das Office mit den Angestellten, die da immer sitzen und immer am gleichen Produkt sozusagen oder so arbeiten, sondern dass man wirklich Teams hat, die für diese Aufgabe perfekt sind. Also, dass man wirklich immer A-Teams baut für jeweils die Dinge. Und ich finde, dieser Aspekt, dass man Agenturen auch aus sozusagen losen Elementen so Ketten baut und sagt hier, dafür ist jetzt wieder diese Person perfekt. Ich muss jetzt aber nicht jeden Monat ein Gehalt von einer Person zahlen, die aktuell durch die Anfragenlast, die wir haben, gar nicht gefordert ist. Also es gibt ja auch, du könntest jetzt für sehr spezifische Anforderungen natürlich jemand einstellen, der dann für dieses Projekt perfekt ist. Das Problem ist, dann bist du darauf angewiesen, dass du auch regelmäßig in dem Bereich Nachfrage hast und musst wieder dafür sorgen, dass da auch akquiriert wird. So kannst du halt sagen, hey, wir haben hier gerade folgendes Projekt, da würdest du perfekt passen, komm mal in unser Team rein, wir kennen uns vielleicht auch schon aus vorherigen Projekten und im nächsten Jahr ist es vielleicht nochmal so und dann kommst du vielleicht nochmal dazu und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung. Gibt natürlich sehr viele Implikationen, also so sozialversicherungsmäßig und so, dass man da aufpassen muss, dass das nicht ausgenutzt wird. Dafür gibt es ja die ganze Scheinselbstständigkeit-Thematik, war jetzt auch gerade zuletzt Thema im Podcast. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen utopisch denkt, in so eine Richtung wäre das eigentlich eine schöne Entwicklung, weil jeder sich ja sozusagen, du hast es schon angesprochen, eine intrinsische Motivation. Es ist nicht, du musst die Leute nicht motivieren, die sind intrinsisch motiviert, die haben selber die suchen sich das Projekt aus. Wenn du jetzt um die Ecke kommst mit einer Sache, die jetzt vielleicht total uninteressant ist, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Agentur jetzt gelöst ist, aber vielleicht sagen die dann, hey, tut mir leid, da bin ich jetzt raus oder so.
Ja, also bei uns ist ein starkes Respektverhältnis da, weil die Leute eben schon ein Grundeinkommen haben mit ihren eigenen Aufträgen. Also wie gesagt, jeder hat ein Spezialgebiet und da gibt es Projekte, die wir nicht teilen. Die sind nur für ein Spezialgebiet, für eine Person da. Und du hast also nicht den Need jetzt als Freelancer, dass du da dich anbietern musst für ein Projekt oder das nehmen musst, wenn du Bauchweh hast, sondern du siehst dir das an. Ich pitch das quasi intern und die sagen dann, ja, das passt gut für mich oder ich bin gerade voll ausgelastet oder aus privaten Gründen die nächsten 3 Monate nicht und dann teilen wir uns auf. Das ist sehr angenehm. Mir ist das auch persönlich sehr wichtig. Also bei Mitarbeitern ist das im Angestelltenverhältnis ja irgendwie anders. Ja. Das ist wichtig. Du musst zu einem gewissen Grad deinem Vorgesetzten sympathisch sein. Das spielt immer mit. Und das ist bei uns nicht. Also bei uns ist das sehr ehrlich und auf Vertrauen basiertes Verhältnis, also keiner muss und das klappt für uns gut.
Klingt super. Also das würde ich auch immer Freelancer, du hast als Freelancer ja sehr viele Möglichkeiten, wohin du gehen kannst. Du kannst sagen, ich möchte mich unternehmerischer orientieren, also ich möchte vielleicht auch selber mal ein Produkt starten, möchte gar nicht immer so diese Zeit-gegen-Geld-Sache weiter betreiben. Ich kann selber diesen Weg des Agenturgründers gehen und sagen, ich hole mir wirklich fest Leute rein, weil das vielleicht zu dem Geschäftsmodell, was man macht, einfach besser passt und man hat die Sicherheit zu skalieren. Man kann es so machen wie du, was ich zum Beispiel sehr gut finde, wenn man einfach flexibler bleiben möchte. Das finde ich so schön. Freelancing ist eigentlich so ein sehr, sehr guter Einstieg in die Selbstständigkeit, den man so lassen kann. Also du kannst genauso einfach weitermachen und sagen, das ist für mich total das perfekte Modell für meinen Lebensstil. Oder du kannst von da halt sehr, sehr viele Türen wieder öffnen in andere Richtungen. Und genauso wieder ins Angestelltenverhältnis gehen. Ne? Das ist ja auch gar kein...
Es, Ich werde jetzt ein bisschen philosophisch, aber das wäre doch cool, wenn das Teil einer Ausbildung wäre generell, also ja. In unserem Bildungssystem, wenn es heißt, du musst 1,5 Jahre freelancen zu einem Thema deiner Wahl. Ich meine, in jungen Jahren ist man dann noch nicht so weit, dass das dann auch gut klappt. Das müsste eher geführt sein mit Businessplänen, dass man da Unterstützung bekommt, aber so eine Art Selbstständigkeit, um zu sehen, ich bin für mein Einkommen selbst verantwortlich, das öffnet die Augen.
Auf jeden Fall. Also dieses ein Jahr mal zu das Gefühl zu haben, man kann es nur so beschreiben, es ist ja wirklich Selbstständigkeit, kommt ja wirklich von einfach selbstständig Dinge machen. Und das ist ein sehr, sehr anderes Gefühl, finde ich, wenn man plötzlich wirklich für jeden Euro so selbstverantwortlich ist. Natürlich ist das im Angestelltenverhältnis nicht so, dass es da keine Verantwortlichkeit dafür gibt und so. Ne?
Ja, ja.
Das ist schon, genau. Aber es ist ein bisschen indirekter, das Ganze. Also du bist, wenn du jetzt schlechte Arbeit leistest, akkumuliert sich das und irgendwann bist du halt deinen Job vielleicht los oder so.
Ja.
Wenn du im Freelancing deinen Job nicht richtig machst, ist es ein sehr, sehr direktes Feedback. Also dann geht das relativ schnell, resultiert das in, okay, Einkommen stoppt, du kriegst keine Folgeaufträge, was auch immer. Und diese Erfahrung lässt einen einfach so ein bisschen ganzheitlicher auf Projekte blicken. Gerade deswegen meine ich von Agentur. Dadurch, dass du ja diesen Kundenkontakt so sehr hast, in diesem, wie du sagtest jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, bist du, glaube ich, für eine Agentur danach extrem wertvoll, weil du plötzlich die PMs und so ganz anders nachvollziehen kannst, weil du ja selber ein Jahr eigentlich PM und Dienstleister in einem warst.
Ja. Ja, wir sind ja ehrlich gesagt sehr in dieser Agentur-Bubble unterwegs und also wir sind ja schon in einer eigenen Bubble unterwegs mit Freelancern, Agenturen und Coaches, Beratern, nehme ich mal zusammen eine Bubble. Macht jetzt nicht für jeden Sinn. Ich kenne viele Leute, die sind total happy im Angestelltenverhältnis und möchte es in keiner Art und Weise schlecht reden. Ich finde, das ist total sinnvoll. Ich meine, es ist nur schön, wenn man Verständnis hat, wie ticken meine Vorgesetzten oder die Eigentümer, was wollen die? Und das ganze System einfach dann gut versteht, da haben wir viele Vorteile für sich selbst, die man mitnehmen kann und man schätzt einfach gewisse Sachen mehr, die man sonst für gegeben annimmt. Das finde ich ganz nett.
Ja, genau das. Du sollst nicht deinen Job machen, ne? Das ist gar nicht der Appell sozusagen, dass du jetzt als Angestellter plötzlich diesen eierlegende Wollmilchsau-Ansatz hast, sondern es ist eher dieses Empathie für alle Seiten zu haben und das kannst du halt am besten, wenn du selber mal in den Schuhen gesteckt hast und selber weißt, wie sich so eine Kundenkommunikation gestaltet, wie sich diese vom Kundenwunsch zum Ticket in deinem Dashboard oder sowas dieser Weg gestaltet.
Genau. Ich kenn's nur von früher. Also wenn du Vorgesetzte hast, es gibt viele Kolleginnen, die machen immer die Vorgesetzten für alles verantwortlich, für alle Sachen, die schieflaufen. Also es ist so, dass in Österreich sagen wir das typische Sudern, also das Jammern. weil es ist einfach, wenn man einen Buhmann hat, auf den man alles hinschieben kann. Wenn man aber dann versteht, dass gewisse Sachen nicht in den Händen der Vorgesetzten liegen, dass die gar nicht anders konnten, dann es macht das Leben einfacher. Man kann es selber akzeptieren und Stimmung ist besser, das hilft allen.
Ja, und das auf jeden Fall voll wichtiger Punkt. Und man kann Sachen früher abfedern. Also du weißt schon vielleicht, du erkennst Dinge aus deiner Erfahrung, wo du weißt, okay, Moment mal, wenn der Kunde jetzt schon so schreibt, dann könnte das eventuell daran liegen, dass da irgendwas im Argen ist, dass das nicht so richtig passt.
Genau.
Darüber muss ich den Kunden vielleicht auch aufklären. Also das ist, glaube ich, immer so ein ganz großes Problem, zum Beispiel in der IT oder auch generell in so Fachberufen, wo es sehr weit weg ist zwischen Kundenwissen und Dienstleisterwissen.
Oh ja.
Genau, wo du dann Sachen, die ihre Anforderungen formulieren, aber gar nicht wissen, dass du bestimmte Sachen von denen wissen musst. Beispielsweise, ich formuliere eine Website, möchte gerne das und das haben und ich müsste meinem Frontend-Entwickler oder meinem Web-Entwickler eigentlich kommunizieren als Kunden, dass ich das in responsive haben möchte, dass das auf Tablet so funktionieren soll und dass ich vielleicht möchte, dass das in Browsern bis Internet Explorer so und so funktioniert. Wäre jetzt Kunde der Hölle, aber ne, von mir aus. Und wenn du sowas nicht weißt, dann diese Empathie zu haben, das ist, glaube ich, auf allen Seiten ein Garant, dass Konflikte vermieden werden. Wenn du,
Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
Ja, aber ich finde, das ist ein guter Aspekt, den man sich so ein bisschen, wenn man sich den ein bisschen verdeutlicht, der macht einem zu einem besseren Angestellten, Freelancer und was auch immer, Unternehmer auch, ne? Wenn man das so ein bisschen.
Ja, man hat auch dann mehr Ruhe und Entspanntheit selbst. Also das ist der große Vorteil. eins.
Ja, absolut. Du willst Konflikte vermeiden. Es geht, vielen geht es ja immer so ums Recht haben und aber ich bin da ja auf der richtigen Seite. Ich habe ja alles gesagt, so halbwegs. Das würde ich immer so sagen, nur weil du am Ende Recht hast, hast du noch lange nicht den reibungslosesten Ablauf und den besten Outcome sozusagen dadurch bekommen. Also du willst ja eigentlich möglichst Konflikte vermeiden, Zeit vermeiden, die in sowas reingeht. Und da bringt es ja auch nichts, wenn du dann nach 10 Stunden Stress und hin und her im Projekt recht passt und es dann so gemacht wird, ne?
Ja, also Konflikte dürfen schon mal entstehen, wenn was hochkocht, aber ich weiß, was worauf du hinaus willst. Ich finde es gut, wenn man sagt, ich verstehe, was die andere Partei will, ich weiß, was ich will. Wir legen das beide so gut wie es geht auf den Tisch und versuchen, dass wir eine Win-Win-Situation ist immer sehr, sehr fancy ausgedrückt, aber ich sage, dass das Optimum für beide Parteien rauskommt und nicht nur einer gewinnt. Dann ist gut.
Ich würde von dir noch gerne wissen, weil wir jetzt hier so ein bisschen, hast du schon gesagt, abgeschliffen sind. Wenn jetzt Freelancer zuhören und sagen, auch Ads wäre eigentlich auch so ein Ding, was ich mir für meine Kundengewinnung vorstellen könnte. Mhm. Wie schätzt du das ein? Gibt es einen Weg oder eine Strategie, wie man als Freelancer, der ja ein kleineres Budget hat, Ads benutzen kann, um so ein bisschen in Anführungsstrichen passiv Kundengewinnung zu betreiben?
Mhm. Also womit ich mal reingehen würde, ist so ein Mindset, 300 bis 500 Euro, eher 500 pro Monat ist das absolute Minimum an Budget, das man haben muss und das idealerweise für ein Jahr. Also da reden wir dann über 6.000 Euro, das musst du mal haben zum Start, das ist nicht wenig. Du musst mindestens 6 Monate testen und dann hast du die Optimierungsphase, egal welchen Kanal du nutzt. Und wenn du jetzt noch nicht die große Website hast, wird es generell schwierig. Oder ich fange anders an. Was ist der beste Kanal, um zu starten? Das ist grundsätzlich Google Ads, wie schon erwähnt. Da kriegst du Leute, die aktiv nach deiner Leistung suchen. Das ist sehr hilfreich, sonst hast du extrem viel Streuverluste und kriegst nur Interessenten oder Leute, die recherchieren wollen, sich informieren wollen. Die willst du ja im ersten Moment nicht.
Also Facebook fällt schon mal raus wahrscheinlich.
Gibt's schon. Also der zweite Schritt ist dann, wenn es keine Nachfrage gibt über Google Ads, wenn das nicht gesucht wird, was du anbietest, dann musst du auf die Social Ads gehen. Also wenn du im B2B-Bereich bist, Berater, agenturseitig, dann ist LinkedIn ein guter Ansatz. Und wenn du eine E-Com-Website hast, also einen Webshop meine ich, oder B2C-Produkte verkaufst zu kleineren Kosten, dann ist Meta, Facebook, Instagram schon ein Ansatz, weil da sind die Klickpreise deutlich niedriger. Also es kommt jetzt auf die Zielgruppe an. Mischen würde ich es nicht. Und du kannst halt, für Google Ads kannst du die wichtigsten Keywords mal abgreifen. Da ist der Tipp, konzentriere dich auf deinen regionalen Umkreis. Das ist trotz der digitalen Zeit und Remote-Zeit immer noch ein Anreiz heutzutage. Leute kaufen gern von anderen Leuten in ihrer Nähe. Da gibt's ein Vorschuss, ein psychologisches Vorschussvertrauen, was da hilft. Das wäre mal eine Empfehlung. Und du kannst dann schön dein Budget skalieren, also anpassen, indem du diesen Radius, den geografischen, aufmachst oder wieder kleiner machst. Das funktioniert gut. Ansonsten, ja, wenn es keine Nachfrage gibt, haben wir gesagt, LinkedIn-Ads oder Facebook-Ads, und da solltest du unbedingt irgendein Angebot haben, was gratis ist. Also dieser typische Lead-Magnet, ein E-Book, ein Ratgeber. Und da musst du dir auch sehr viel Zeit nehmen, damit der eine gute Qualität hat. Wir sind alle sehr verwöhnt von Gratis-Content. Ich kriege alle Infos auf YouTube. Es gibt überall PDFs zum Runterladen. Also wie du es auch schon oft erwähnt hast, in anderen Folgen Nische suchen, da ein tolles E-Book, ein Ratgeber anbieten, das kannst du dann bewerben. Nur Traffic einkaufen, wenn deine Website nicht gut ist oder wenn du das E-Book nicht zur Verfügung hast, das ist ein Patentrezept für einen Verlust, für verbranntes Budget, da wirst du nicht happy werden damit. Du kannst Bekanntheitswerbung schalten, also nur, dass deine Marke bekannt wird, mit wirklich geringen Budgets. Da gibt's einige Hacks, sowohl für Facebook als auch auf LinkedIn. Aber dann kriegst du wieder nur diese Interessenten und du willst ja Leute, die du dann, mit denen du ins Gespräch reinkommst, die du in wenigen Wochen nachfassen kannst. Also, das ist wirklich die Empfehlung. Google Ads, wenn das nicht klappt, dann LinkedIn oder Facebook, je nach deiner Branche, und dort einen Lead-Magneten, einen guten Ratgeber anbieten. Das Minimum.
Ich höre so raus, das ist wahrscheinlich nicht die ideale Kundengewinnungsmaßnahme, wenn man jetzt gerade startet und vielleicht die finanzielle Rücklage knapp ist, beziehungsweise eher eigentlich für andere Dinge vorgesehen, also falls es mal irgendwie Ausfälle gibt. Das ist vielleicht eher so ein Mid-Stage-Ding, Kann das, genau. Kannst du das auch so unterschreiben?
Ja, absolut. Also wo du schon ein gewisses Einkommen hast, um das erneut zu investieren in die Ads. Also die Fachsprache ist so, du brauchst ein Marketing-Ökosystem, also das ist die Website, das ist regelmäßige Social-Media-Postings, je nach Branche. Du brauchst ein System, das ohne Ads funktioniert. Ja. Und dann sind Ads der Turbo, um das zu beschleunigen. Wenn du dieses System nicht hast, diese Marketingmaschine, die ohne Ads funktioniert, dann kannst du Ads nur in sehr geringen Dosen einsetzen. Da würde ich wirklich eigentlich nur Google Ads empfehlen, das im regionalen Umkreis, sehr genaues Targeting und da versuchen, Kunden zu generieren. Aber selbst da sind wir bei 300 Euro Minimum Budget im Monat. Und wenn du startest, wenn du jung bist und keine Rücklagen hast, da würde ich mich, wie du immer sagst, aufs Netzwerk verlassen. Und, also das sind alles Leute, die dich kennen, die dir vertrauen, die dich in irgendeiner Art und Weise gut finden, deine Arbeit gut finden. Da hast du eher Chancen, dass das klappt. Und was bei mir gut geklappt hat, ist, wenn du länger wo arbeitest, hast du ja Kollegen, die das Unternehmen vor dir verlassen. Die wechseln dann zu anderen Unternehmen, die kennen dich und bei denen mal anklopfen, das funktioniert super gut.
Stimmt, du hast ja im Prinzip, ist ein guter Punkt, du hast ja bei den Kollegen, die wissen, dass du was drauf hast, hoffentlich.
Ja.
Hast ja wie so stille Botschafter in anderen Unternehmen, wenn die jetzt wechseln und dann, weiß ich nicht, Verantwortlichkeiten im Bereich, was auch immer haben in der Firma, und das kommt mal zur Sprache, dass da jetzt jemand gesucht wird, der das Team, also zum Beispiel im Softwarebereich, ne, du hast oft Software-Teams, die dann Bedarf konkret haben an einem Frontend-Entwickler, einem Backend-Entwickler für eine Sache. Und wenn dann dein Kollege, mit dem du jahrelang zusammengearbeitet hast, noch von dir weiß und weiß, du bist jetzt Freelancer, dann kann er dich natürlich da ganz gut so ein bisschen ins Spiel bringen. Das ist ein guter Hinweis. Das haben wir, glaube ich, so im Podcast auch noch nicht. Also es ist immer so dieses, ich würde mal auf jeden Fall mich an alte Arbeitgeber wenden, weil die dich ja, die kennen dich, die wissen, wie du arbeitest, eigentlich perfekte, also die geringste Einstiegshürde überhaupt für einen,
genau.
Ja. Für einen Auftraggeber sozusagen. Aber natürlich kann man sich auch an ehemalige Kollegen wenden, wenn die in einem anderen Unternehmen dann sind. Also daran sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dann über LinkedIn vernetzt zu sein und dass man weiß, hey, wo sind die jetzt eigentlich abgeblieben? Kontakt halten. Also ich würde das jetzt nicht nur so aus Kalkül machen. Ich finde es generell eigentlich ganz gut, wenn man Kontakt hält, wenn man sich verstanden hat im Unternehmen. Ja. Ne? Aber
und auch nicht gleich mit dem Pitch reinspringen.
Hey, wie sieht es übrigens aus?
Sondern es genügt, wenn man sagt, wir haben uns lange nicht gehört, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt Freelancer, und wenn und dann mal treffen vielleicht oder los, nur ein kurzes Telefonat und nicht pitchen, die Leute verstehen eh, okay, der ist jetzt verfügbar oder diejenige als Freelancer. Ja. Wenn es interessant ist, melde ich mich.
Ja. Genau, ich glaube, beim Netzwerk ist es auch eher immer so eine passive Sache. Da lohnt es sich zwar auch ab und zu mal in die Offensive zu gehen, aber Leute so anzusprechen, kommt eher ein bisschen sehr needy manchmal und also ich will nicht sagen, dass man jetzt Leute nicht, wenn man konkret jetzt Bedarf an einer Kooperation oder einem Anliegen hat, aber ich würde halt vielleicht nicht so sehr immer auf die zugehen und sagen, hey, übrigens, falls du mal wen kennst und so und da, weil das, wie du sagst, wissen die meistens sowieso schon, wenn du mit denen, dann lieber irgendwie sagen, hey, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, hast du mal Bock auf Mittagessen oder wollen wir uns mal einfach über Zoom auf einen virtuellen Kaffee treffen, und dann spricht man ja sowieso über solche Themen, ne? Dann weiß jeder, jeweils andere nochmal, was Sache ist.
Ja, man hört das eh schnell raus, gibt es dann Bedarf, Interesse oder nicht, aber ich würde dann nicht pitchen oder nachbarn, das kommt gar nicht gut. Aber weil wir das gerade erwähnen, ist es sicher gut, was viele nicht machen, wenn man so schnell wie möglich sein LinkedIn-Netzwerk pflegt. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die da eine Hürde haben, die sagen, wow, ich bin nicht so extrovertiert oder Social Media aktiv. Es genügt einfach, wenn man sich mit den Leuten lose vernetzt, gerade wenn man Kollegen hat, dass man die im Netzwerk hat, wenn man sie in 3 Jahren oder 5 Jahren da vielleicht mal ansprechen kann, das ist super hilfreich. Ja, das übersehen viele, die sagen, wow, ich nutze LinkedIn nicht, das ist mir zu langweilig, zu viel Arbeit. Das ist eine gute Investition in die Zukunft, das zahlt sich absolut aus.
Ja, und du musst auch nicht posten da, ne? Das ist, glaube ich, was viele davon abhält, weil die keinen Bock haben, da so diesen Influencer-mäßigen, ich poste jetzt regelmäßig über meinen Alltag oder über meine Learnings und so. Das ist halt einfach nicht für jeden was. Das reicht, wie du sagst, dass man sein Profil pflegt. Ist nicht so, also heißt nicht, dass das Posten nicht effektiver wäre. Also ich denke, darüber sind wir uns einig, dass es schon besser ist, wenn man rausgeht und sozusagen das auch nutzt. Aber wenn man das nicht möchte, dann reicht es schon mal auch viel wert, wenn man sein Profil wahrscheinlich pflegt einfach.
Genau, ja. Machen eh viele, die haben das Gespür dafür, die sagen, neue Kollegin kommt ins Team bei mir im Unternehmen, die füge ich gleich mal meinem Netzwerk hinzu. Und das kommt auch dann natürlich rüber. Das ist jetzt nicht so, ich will dich in mein Netzwerk aufnehmen, um gleich zu pitchen und hier ist mein Leadmagnet, sondern hey, wir sind Arbeitskolleginnen, vernetzen wir uns doch. Das ist sehr hilfreich, wenn man dann 2 Jahre später als Freelancerin oder Freelancer startet, wenn man dieses Netzwerk noch hat, das wächst mit.
Es ergibt sich so oft im Nachhinein nochmal irgendwas, ne? Man hat so einen flüchtigen Kontakt mit jemandem mal und sieht dann, hey, die haben jetzt gerade gegründet in dem Bereich oder man, das lohnt sich schon, auch selbst flüchtige Kontakte, beruflich meine ich, da einfach mal zu adden und einfach im Kontakt so ein bisschen, dass man sich im Feed jeweils liest und dass man die Möglichkeit hat, zumindest up to date zu bleiben. Ja.
Ja, und dann vielleicht, wenn du startest als Freelancer, dann bitte schieb dann einen Post raus und sag, hey, ich bin jetzt Freelancer. Leute sind immer total neugierig, wenn jemand einen Stellenwechsel hat oder einen Jobwechsel, wenn du das rausschiebst, dann sehen das alle Leute in deinem Netzwerk oder viele, muss man Algorithmus berücksichtigen.
Ja. Und LinkedIn pusht das, glaube ich, sehr bevorzugt raus, wenn du eine Jobwechselsache. Ich hatte jetzt gerade einen neuen Job-Dings hinzugefügt und hatte auch gemerkt, dass das sehr gut Reichweite bekommen hat, offenbar. Also scheint LinkedIn dann so bevorzugt. Ist ja auch eigentlich das Interessanteste an Content fast, was du zumindest für mich,
Neugierig, das ist wie in der Gala, wenn da ein neuer Artikel drinsteht, so sehe ich das circa, wenn du einen Jobwechsel hast, will jeder im Netzwerk wissen, wer geht wohin und kenne ich da vielleicht jemanden. Ja, also das ist wirklich wieder so Preis-Leistungs-Sieger von allen möglichen Maßnahmen, Netzwerk aufbauen, ohne posten zu müssen, einfach über die Jahre Leute hinzufügen und wenn du dann startest, vielleicht 1, 2, 3 Posts, dass du jetzt Freelancer bist und wie es dir geht in der Gründung. Das reicht, wenn du einmal im Monat, würde ich sagen, oder alle 2 Monate einen Post rausschickst. Das hilft sehr, ja.
Ich finde es nur interessant, die Ads so als Pfeil im Köcher, sag ich mal, zu berücksichtigen. Also, dass man sich sagt, wenn der Zeitpunkt kommt, und ich glaube, das merkst du in dem Moment, wo dein Unternehmen stabil läuft, aber du sagst, ich möchte mich jetzt weniger aktiv immer auf diesen Kundenakquise-Aspekt kümmern oder ich möchte das bisschen automatisieren, dann ist vielleicht der Punkt, wo man sich auch mit jemand wie dir auseinandersetzen kann und zusammensetzen kann und eine mögliche Strategie bespricht, ne?
Genau, richtig. Also das ist ja auch bei unseren Kunden dasselbe, dass Maschinenbauer im Mittelstand, Industrieunternehmen, die haben ja diese Marketingmaschine und die sagen, wir möchten da jetzt noch LinkedIn Ads draufsetzen und den Traffic erweitern. Was brauchen wir dafür?
Sehr gut. Aber haben wir doch hast du einen schönen Rundumblick gegeben, mal. Es ist ja schade, dass es nicht das Heilmittel ist, aber das ist es in Kundenakquise ja leider nicht. Es gibt ja die Patentlösung, um jetzt Kunden zu gewinnen. Aber es wäre natürlich super gewesen, wenn du jetzt erzählt hättest können, dass man das einfach da investierst, so 50 Euro im Monat und dann kommen die Anfragen nur noch so rein.
Ja, es gibt ja auch viele, die werben dann mit Garantien, da würde ich auch besonders aufpassen. Ich hätte jetzt auch diesen einen Tipp gern für alle Freelancer da draußen gehabt. Also
frage ich dich jetzt ab noch, dann bevor du, dass ich dich nochmal hochoffiziell frage.
Ach so, ja.
Also Thomas, was ist denn dein, weil wir jetzt auch am Ende der Folge sind, was ist denn dein ultimativer Tipp? Ich habe, glaube ich, noch nie gehabt, dass der Gast explizit danach gefragt hat.
Oh, das war sehr gut. Nicht geskriptet.
Nee. Was ist denn dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer?
Würde ich sagen, hol dir einen Mentor. Hol dir zum Start vom Freelancing einen Mentor. Es gibt viele Contents online, die helfen dir schon. Aber Mentor, mit dem du dich persönlich austauschen kannst, das hilft nochmal. Und da denke ich eher an Leute aus deinem privaten Umfeld, die auch Freelancer sind oder die du als Freelancer kennengelernt hast. Und bitte die doch, dass sie dir Feedback geben, dass sie dich ein paar Tipps geben, wie läuft die Gründung von den ganzen Behördengängen bis hin zu, wie spreche ich mein Netzwerk an, solche Themen. Ich wäre vorsichtig, es gibt viele Agenturen da draußen, die machen so Freelancer-Beratung und da ist sehr viel Standardwerk drinnen. Also du brauchst den Funnel, du brauchst diese Marketingkanäle und diese Budgets, das kann recht abschreckend sein. Und da läuft auch viel standardisiert ab. Das heißt, die gehen nicht alle genau auf dein Unternehmen oder dein Business ein. Ich würde mir wirklich jemanden aus dem Freundes- oder Verwandtenkreis holen, denen gern auch was anbieten dafür, damit die wirklich auch verfügbar sind und nicht genervt, wenn du öfter mal anklopfst. Aber Die geben dir Tipps mit, das ist glaubwürdig, das ist ehrlich und es ist auch gut, wenn man so eine Kummernummer hat, wo man anrufen kann, eine psychologische Beratung.
Braucht man in den ersten Monaten öfter mal.
Oh ja, genau. Wenn man sagt, boah, ich komme gar nicht weiter oder ich stecke mit diesem Problem total an, ich laufe gegen eine Mauer und kannst anrufen und sagen, ja, verstehe ich, hatte ich auch schon, das hilft schon sehr.
Absolut, das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube auch, dass, weil du gerade so Agenturen und Freelancer-Beratung und so erwähnst, ich glaube, dass das aus meiner Perspektive, ne, da haben viele Leute unterschiedliche Meinungen zu, aber ich finde, dass die sich eine Mentorin, einen Mentor zu suchen, gar nicht unbedingt so bezahlt, also nicht so coachmäßig, sondern eher so vielleicht, wie du sagst, aus einem Bekanntenkreis oder zumindest aus einem Netzwerk treffen. Man kann ja auch erstmal auf so Veranstaltungen gehen und sich da jemanden suchen. Vielleicht lernt man da jemanden kennen, der einfach schon oder die gewisse Erfahrung schon mitbringt. Und dann bietet sich, finde ich, ganz gut an, so einen Leistungstausch anzubieten. Also man kann ja dann, du könntest zum Beispiel jetzt Marketing für diese Person anbieten und sagen, hey, ich helfe dir mal, sowas aufzusetzen oder deinen Vertriebsprozess so ein bisschen zu optimieren. Finde ich viel, glaube ich, viel, viel besser. Also nicht nur aus finanzieller Sicht, weil diese Angebote für Freelancer kosten ja sehr, sehr viel Geld. Diese Beratungsangebote am Anfang.
Ja.
Finde ich sehr, sehr viel besser und nachhaltiger, weil du da nochmal einen ganz anderen Draht. Das ist nicht standardmäßig abgefertigt und so viel es da auch gesagt wird, das ist ein individuelles Coaching und sowas, es ist nie hundertprozentig individuell. Alle haben ihre Vorlagen, alle arbeiten mit ihren Dings.
Genau. Die wollen ja auch profitabel sein damit.
Richtig, es ist ja auch vollkommen okay, aber ich glaube, gerade für das Budget am Anfang, bei den meisten Freelancer starten jetzt nicht mit 100.000 Weiterbildungsbudget auf der Kante oder irgendeiner Kante. Insofern, ich würde auch diesen Weg, das entweder ein Freelancer-Netzwerk oder direkt Mentorin, Mentor ist eine super Sache. Das macht die ersten Monate, das erste halbe Jahr so unglaublich angenehmer, weil du wirklich jemanden hast, dem auch dein Leid klagen kannst.
Ja, also es ist eine andere Station. Diese professionellen Trainer, glaube ich, die sind gut, wenn du mal ein, zwei Jahre schon Erfahrung hast. Ja. Dann kannst du dann auch den nächsten Schritt gehen. Zum absoluten Start brauchst du jemanden, der näher an deiner Situation ist, der deine Ängste oder Sorgen besser versteht und der dir da Tipps gibt und du hast nicht das Gefühl, der will mir immer noch was dazu verkaufen.
Ja, genau. Wir haben jetzt hier noch das Super-Package, damit skalieren würde ich auf 100.000 Euro Umsatz im Monat.
Genau.
Ist natürlich nicht garantiert, aber hat sich noch keiner beschwert.
Ja, nee, es war völlig klar, dass du 100.000 in Ads investieren musst. Du musst an dein Mindset arbeiten, solche Sätze. Genau. Ne? Die helfen da nicht weiter.
Ja, war ja von Umsatz die Rede, ne? War ja nicht Gewinn.
Genau. Ja. 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 Was noch dazu passt, ich war total überrascht, wie ich in die Freelancer-Bubble da reingekommen bin, wie offen und hilfsbereit all die Freelancer waren, mit denen ich Kontakt hatte, weil die haben genau dieselben Probleme durchgemacht, wie jeder andere auch. Also das war absolut schön und das hat mir auch geholfen, also diese Vorsicht oder diese Ängste zum Start da zu überwinden, wo du denkst, es reicht dir eigentlich jeder die Hand. Das lässt dich, wenn du fragst, danach kriegst du Hilfe. Das ist nicht schön, also total super.
Ja, das habe ich ähnlich wahrgenommen. Es gibt, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, manchmal so in Facebook-Gruppen, Foren und sowas, gibt es schon auch ein paar Klugscheißer, die einem da so, sag ich mal, eher Schwarzmalerei aufdingsern und alles. Gerade wenn man jetzt offen zeigt, dass da ein paar Wissenslücken vielleicht im kaufmännischen Bereich sind, was ja normal ist, wenn du das einfach nicht gelernt hast, dann wird das ganz gerne mal, ne, da gibt es dann so ein paar Leute, die dann da so ein bisschen, ich nenne es mal Klugscheiß, den üblichen Internet halt, ne? Ich glaube, das ist nichts, was jetzt die selbstständigen Bubble hat, sondern das ist einfach Internet. Aber insgesamt kann ich auch sagen, ich würde, glaube ich, bei Austausch, wenn ihr könnt, immer persönlich bevorzugen, also auf Events gehen und sowas.
Ja.
Und online immer einfach ein bisschen sich nicht von Leuten irritieren lassen, die da ein bisschen sehr eine große Klappe haben, weil ihr wisst überhaupt nicht, was da für eine Person hinter sitzt und
Das ist die große Gefahr in Social Media. Du liest nur Stories von super erfolgreichen Leuten, von Leuten mit sehr spitzen Meinungen, sage ich mal, sehr extremen Meinungen. Und da lässt man sich sehr schnell beeinflussen und denkt, boah, warum habe ich das nicht gemacht? Warum macht der das so und so weiter? Also persönlichen Kontakt ist es dann ehrlicher, ja, wie du sagst.
Ja, genau. Sehr absolute Meinung. Dann gibt es da solche Phrasen wie, hey, wenn man das nicht weiß, sollte man vielleicht gar nicht erst selbstständig sein oder sowas. Da denke ich mir halt immer auch,
Es ist ein Augenöffner, wenn du jemanden folgst auf Social Media und die Posts konsumierst und dann triffst du dich mit der Person in echt komplett anders. Also die Posts, die sind ja dafür da, um aufzuregen, um Reichweite zu bekommen, um Kommentare zu bekommen. Wenn du die Person in echt kennenlernst, ganz anderes. Ganz anders.
Ja, das ist leider der Fluch dieses ganzen, du willst die perfekte LinkedIn-Headline schreiben, ich muss mich jetzt verheult auf einem Bild zeigen und sowas. Das ist das
im Extrem.
Ja. Im Extremfall, genau, das ist jetzt auch, wir überspitzen jetzt, ne, aber das ist schon, wie du sagst, das ist leider der Algorithmus, der dahinter ist, weil man möglichst viel Aufmerksamkeit, ich finde, persönlich ist halt immer, du merkst, die Leute sind ganz anders, es ist viel mehr Zwischentöne, es ist viel mehr, ist halt viel persönlicher, also wenn ihr könnt, manche Leute wohnen ja im tiefsten Dorf und haben keine Meetups in der Nähe oder sowas, das ist dann, ist online schon der Way, würde ich sagen, aber wenn ihr könnt, Vernetzung wahrnehmen. Wir haben jetzt in Berlin, oder wir, sag ich mal, es gibt in Berlin jetzt eine Konferenz dieses Jahr ja auch für Freelancer, die Freelance Unlocked. Da freue ich mich halt auch, da einfach mal wieder nur Freelancer vor Ort, das ist jetzt kein Gründer-Ding oder so, einfach mal wieder einen Austausch zu haben mit Leuten face-to-face und nicht nur so online. Das gab es in den letzten Jahren sehr viel, aber
ja. Schön. Na, sorry, dass ich jetzt nicht den einen Hack hatte. Also unsere Stärke ist eben rauszufinden, was funktioniert nicht und auch unsere Kunden vor Fehlinvestitionen zu bewahren, das Geld dort zu investieren, wo am meisten rauskommt. Ich glaube, mit dem Google My Business Profil, also dieser Google Maps Eintrag, da ist jedem extrem geholfen. Das möchte ich nochmal betonen, das hat sich für uns wirklich rentiert.
Es gibt ja sehr in diesen einen Hack, ne? Also das ist immer für wenn du einen Podcast machst, natürlich willst du natürlich am liebsten in den Titel schreiben können, hier, das ist der eine Hack, mit dem du als Freelancer, wo wir wieder bei keine Zwischentöne und so sind. Es ist am Ende des Tages so, glaube ich, viel wertvoller. Du hast es jetzt, hast ja ein umfassendes Bild davon gezeichnet und ich glaube, so kann sich jeder selber ein Bild davon machen, ob das für die eigene Situation gerade passt. Und finde ich auch gut, dass du jetzt, obwohl du ja in der Branche auch bist, nicht sagst, hey, es ist auf jeden Fall, egal wo du gerade stehst, komm zu mir, wir finden eine maßgeschneiderte Lösung für dich. Das ist ja bei vielen, die wollen das Angebot um jeden Preis jedem andrehen und ich finde es gut, wenn Leute sagen, tut mir leid, in dem Bereich macht eine Zusammenarbeit zum Beispiel keinen Sinn oder so. Ne?
Genau. Und das hilft auch wieder. Du willst ja glaubwürdig wirken. Das ist, also es ist mir viel wichtiger, dass wir einen Kunden ablehnen und sagen, okay, das klappt leider nicht. Wir können dir da nicht helfen, aber der sagt, okay, der war zumindest ehrlich und spricht sich ja auch rum. Das ist ein Thema für uns.
Sehr gut. Finde ich sehr, das, wie man hier sagt, die hanseatische Kaufmannsehre sozusagen.
Ah, wirklich? Ja. Herr Nobel, freut mich.
Das finde ich sehr gut. Thomas, erzähl nochmal meinen Hörern, wo man dich findet.
Genau. Ja, ihr findet mich auf LinkedIn am besten. Thomas Weinberger, gibt es ein Profil, das hat einige Follower. Oder webwings.at, also wie die Netzflügel. Wenn ihr eine Frage habt als Freelancer zum Thema Ads, ihr könnt euch sehr gern melden. Wir sehen uns das gemeinsam durch in ein paar Minuten. Wenn ich da mir jemandem helfen kann, gebe ich gern der Community zurück.
Wunderbar. Ich verlinke deinen LinkedIn auch in den Shownotes und dann kann man dir da schreiben. Bist du bei Facebook auch?
Nein, also schon, aber da nicht aktiv. Okay. Nur für Events, das nehme ich schon noch im Freundeskreis, aber es spielt sich alles auf LinkedIn beruflich auf.
Das hätte mir jetzt die perfekte Überleitung zu unserer Facebook-Gruppe gegeben, nämlich.
Dann spielen wir nochmal zurück und machen.
Ja, also den Thomas findet ihr leider nicht in der Facebook-Community, aber sonst auch viele andere Freelancer, sprich, wenn ihr da noch nach Austausch oder so sucht. Freelancer Kooperation und Austausch heißt die Gruppe. Ist auch verlinkt in den Shownotes. Thomas, ich danke dir für deine Zeit und die sehr, sehr interessanten Insights.
Danke, Janik. War total super und ich freue mich, dass du noch weitere viele Gäste bekommst. Ich höre mir immer gerne den Podcast an.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.